Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und wie immer, herzlich willkommen, Jannis.
Hallo, Dennis.
Wir sehen uns mal wieder, nur über Skype. Das wird auch, glaube ich, doch noch ein bisschen so bleiben. Es geht ja wieder schnell und steil nach oben. Und die Verbindung ist so, naja, also mal gucken, wie wir heute durchhalten. Ich hoffe, die Zuschauer hören davon gar nichts. Ich gebe mir nämlich wie immer Mühe, das alles so zusammenzuschneiden, dass am Ende die ganzen großen Lücken nicht auffallen, wenn wir beide aufeinander warten, weil wir nicht wissen, wer gerade dran ist oder so. Wir haben heute ja im Prinzip kein konkretes Folgenthema, sondern wir haben zwei Themen. Denn wir wollten mal wieder so eine Art Forschungsnews machen, Forschungsnews-Folge machen, so ist besser. Das heißt, wir reden über zwei, die, wie wir finden, interessante News, die uns in den letzten ein, zwei Wochen beschäftigt haben selber, wo wir uns auch die Paper und so zu durchgelesen haben. Bei einer werde ich ein bisschen mehr zu erzählen, bei der anderen Jannis. Wir haben da vorher auch schon, wie gesagt, selber drüber geredet, selber drüber diskutiert und dann irgendwann gesagt, hey, können wir da nicht auch einfach im Podcast mal ein bisschen was zu erzählen? Das wird beides, glaube ich, nicht allzu lang werden. Aber ich glaube, beide Sachen, beide Themen sind relativ spannend. Die eine dreht sich so ein bisschen um Zeitreisen. Allerdings relativ theoretisch und nicht ganz so, ja, mit praktischem Nutzen, zumindest bisher. Und die andere, die geht ja im Prinzip um Sternenstaub auf Asteroiden. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir die Folge letztendlich nennen wollen. Vielleicht fällt uns da noch was ein. Jannis, hast du eine Idee, wie wir das irgendwie zusammenbekommen?
Nee, absolut nicht. Ich glaube, da musst du noch kreativ werden.
Also ich bin
werden.
Mir ziemlich sicher, das, worüber du redest, nennt sich Osiris Rex, um das schon mal vorwegzunehmen. Und ich werde so ein bisschen, oder wir beide, aber du vor allen Dingen, du wirst dich ein bisschen mehr darauf vorbereitet. Und ich werde so ein bisschen über Zeitreisen und so Paradoxa, Großvaterparadoxon und sowas reden, wo es jetzt wirklich theoretische Physik-News zu gibt. Und ich glaube, ganz ehrlich, ein Podcast, wo Zeitreisen drin steht, der wird besser geklickt als einer, wo Osiris Rex drin steht, wo keiner was mit anfangen kann. Vielleicht machen wir einfach irgendwas mit Zeitreisen und die Leute erfahren dann jetzt erst, gerade jetzt quasi, dass es auch noch um was anderes geht. Ich hoffe, das ist okay für euch. Es war nicht zu viel Clickbait, denn es wird wirklich auch ein bisschen um Zeitreisen gehen. Siehst du es auch so, Jannis?
Ja, dann fang doch mal an mit deinen Zeitreisen.
Ja, wir haben natürlich auch wieder noch Fragen bekommen, aber ich glaube, wir machen das wie beim letzten Mal. Das hat sich, glaube ich, als besser herausgestellt, dass man eure Fragen, dass man die erst am Ende beantwortet. Das heißt, jeder kann erstmal das Hauptthema ganz in Ruhe zu Ende hören. Und wenn ihr dann noch an den Fragen interessiert seid, was wir natürlich sehr, sehr hoffen, weil wir ja immer probieren, das Ganze auch nochmal so aufzubearbeiten, dass das nicht nur für den Fragestellenden ist, sondern dass das was für alle ist, dann könnt ihr dranbleiben. Aber wer dann überhaupt gar kein Interesse hat, der kann dann auch natürlich gerne wegschalten. Ich glaube, so rum ist besser. Ansonsten müssten wir wahrscheinlich am besten immer eine Zeit dazu sagen, ab wann geht denn das eigentliche Thema der Folge los. Das haben wir bisher nicht gemacht. Ich glaube, dieser Tausch ist deswegen ganz sinnvoll. Ja, Zeitreisen. Wir haben schon mal sogar eine eigene Folge über Zeitreisen gemacht. Das soll es jetzt hier auch nicht sein. Also nicht, welche verschiedenen Arten und Wege von Zeitreisen gibt es vielleicht oder vielleicht auch nicht. Vielleicht eine Sache, Zeitreisen in der allgemeinen Relativitätstheorie, die sind grundsätzlich erstmal ja nicht verboten, mathematisch oder ich sag mal in der theoretischen Physik. Ja, ich kann mir in der theoretischen Physik, kann ich mich mit Zeitreisen beschäftigen, wie sieht denn das aus? Das heißt, ich kann mir sogenannte Kurven angucken in der Raumzeit, also so eine Art Bewegung von Teilchen in der Raumzeit. Und da kann ich mir rein theoretisch auch vorstellen, dass diese Bewegung in der Zeit rückwärts läuft. Da spricht erstmal nichts gegen. Man hat es einfach bisher nicht beobachtet. Ja, es würde sogar sogenannte Tachyonen geben, die könnten in der Zeit rückwärts reisen. Hat man auch noch nicht gefunden bisher. Aber es ist jetzt theoretisch nicht verboten. Es scheint erstmal nur nicht unserer Realität zu entsprechen. Und dementsprechend kann man auch etwas finden. Das nennt sich ja geschlossene zeitartige Kurven, würde man es sagen. Oder Closed Time-like Circles, CTCs. Das sind in der allgemeinen Relativitätstheorie im Prinzip Zeitreisen. Das heißt, man fängt hier und heute an in der Gegenwart, dann begibt man sich in die Vergangenheit und kommt dann irgendwann wieder in der Gegenwart an, zu demselben Punkt, wo man dann gestartet ist. Das heißt, das sind geschlossene Bahnen, geschlossene Kurven. Und bisher, ja, wusste man immer, dass die mathematisch möglich waren, aber man hat sie eigentlich ja, realistisch ausgeschlossen, weil man gesagt hat, das kann in der Realität nicht funktionieren, denn man kann sich ja ganz einfach Paradoxa konstruieren, die das verhindern. Ja, das sagt man einfach zum Beispiel das bekannte Großvaterparadox, wo man sagt, hey, ich könnte ja einfach dann in die Vergangenheit reisen und ich könnte meinen Großvater ermorden und das würde in der Kausalkette dazu führen, dass ich nie geboren werden kann. Ja, aber dann kann ich ja gar nicht zu dem Punkt wieder zurückkommen, wo ich mal gestartet bin. Beziehungsweise, wenn ich dann wieder die Zeit ablaufen lasse, würde es niemals den Punkt geben, wo ich dann zurück in die Vergangenheit reise. Ja, das ist, das heißt, das widerspricht sich irgendwie. Und deswegen hat man immer gesagt, ja, das Universum wird schon einen Weg finden, solche Paradoxa zu verhindern. Wahrscheinlich, das ist das, ja, mit Abstand wahrscheinlichste, indem es einfach Zeitreisen komplett verbietet. Das war so bisher die Annahme, das spricht aber eher so der realistische Verstand dahinter von Physikern. Also ist eher eine Art Philosophie, wenn man so will. Ja, es ist jetzt nicht etwas, was auf Messungen beruht. Denn die allgemeine Relativitätstheorie, die bisher ja unsere beste Theorie ist für sowas, die würde es theoretisch erlauben. Es gibt sogar, das kann man zeigen, solche CTCs, diese geschlossenen zeitartigen Kurven, wenn man schwarze Löcher betrachtet, die extrem massereich wären, die man so noch nicht gefunden hat, dann kann man zeigen mathematisch, dass es um solche schwarze Löcher herum zum Beispiel solche Kurven gibt. Also, dass da theoretisch solche Zeitreisen möglich wären, was man, bei Sachen, die man noch nicht gefunden hat, aber was nicht ausgeschlossen ist, dass es auch in der Realität, in der Natur vorkommt. Ja, und im Prinzip, was jetzt gezeigt wurde, und zwar von Physikern, Moment, ich muss das nochmal kurz nachgucken, genau, es war ein Physikerteam um Jermaine Tobar von der University of Queensland.
Oh, Australien.
Australien, sehr gut, Janis.
Da lässt es sich natürlich schön forschen.
Ja, ja, wunderbar. Theoretische Physiker. Und die haben ganz, ganz viel Mathematik im Prinzip mit der allgemeinen Relativitätstheorie jetzt hier betrieben. Und die haben letztendlich gezeigt, dass solche geschlossenen Kurven, solche CTCs, solche Paradoxa ausschließen von ihrer Grundnatur aus. Beziehungsweise es gibt eine gewisse Menge von solchen geschlossenen Kurven, die Paradoxa ausschließen. Sprich, ich könnte so eine Kurve finden, die ich dann trotzdem noch variieren kann, trotzdem verändern kann. Das heißt, ich habe sowas wie einen freien Willen. Ja, also ich reise in die Vergangenheit und kann trotzdem da rumlaufen und Sachen machen, die ich gerne machen möchte. Und trotzdem würde es immer wieder zu dem Zukunftsstatus zurückkommen, bei dem ich dann zurückgereist bin. Das heißt, die Kurve wird geschlossen. Ja. Das heißt, man kann das jetzt zeigen in der Raumzeitmetrik, quasi in der Geometrie, dass wenn ich in der Vergangenheit was ändere, dann würde sich die ganze Raumzeit so winden, dass diese Kurve trotzdem geschlossen bleibt. Das heißt, die Raumzeit verändert sich. Das heißt, wenn ich ein bisschen realistischer spreche oder nicht in diesen theoretischen Worten, das heißt, ich verändere durch mein Zutun in der Vergangenheit den Verlauf der Vergangenheit, so, dass egal was ich ändere, ich trotzdem wieder da ankomme, wo ich gestartet bin. Ja, das ist ein bisschen, es wurde in dem Paper nicht wirklich auf explizite Beispiele oder so eingegangen. Ja, also es wurde jetzt nicht gesagt, okay, wie lässt sich explizit, wie würde das Universum jetzt dieses Großvaterparadox lösen, sondern in dem Paper steht wirklich der Satz drin, sowas wie, ja, sowas können wir jetzt hier natürlich an der Stelle noch nicht zeigen. Da müsste dann später das nochmal untersucht werden. Und da kann man dann sich auch solche Spezialfälle wirklich mal ausrechnen. Vielleicht nicht direkt bei einem Großvater, aber bei einzelnen Teilchen. Wie das eigentlich wäre, wenn ich so ein Teilchen in der Vergangenheit verschwinden lasse, irgendwie absorbiere oder so, warum das dann in der Zukunft auf einmal trotzdem wieder messbar werde. Also ja, man kann solche Sachen eventuell durchrechnen. Nicht bei ganz, ganz komplizierten Vorgängen, zumindest noch nicht. Aber man könnte es zumindest erstmal mit kleineren Sachen angucken. Auch das wurde nicht gemacht. Aber ja, wie man sich das im Prinzip vorstellen kann, diese Physiker probieren dann trotzdem Beispiele zu nennen, die sie sich vorstellen, wie das irgendwie passieren könnte. Es ist allerdings so, dass das eben nicht bewiesen oder nachgerechnet wurde oder so bei so komplexen Sachen. Und ein Beispiel, was genannt wird, ist zum Beispiel jetzt Corona. Das macht ja gerade Sinn. Jeder denkt gerade an Corona. Was wäre, wenn ich jetzt in der Zukunft oder jetzt gerade momentan in die Vergangenheit reise und einfach den Patient Null, der sich das erste Mal jetzt mit Corona infiziert hat, von irgendeinem Tier oder so, dass ich diese Ansteckung verhindere. Ja? Und dann wäre jetzt quasi die Implikation, also vielleicht erstmal das Problem, ja, das würde ja dazu führen, dass ich in der Zukunft dann gar nicht mehr die Nötigkeit hätte, in die Vergangenheit zu reisen, um das zu verhindern. Das heißt, wenn ich jetzt die Zeit wieder weiterlaufen lasse, würde ich eigentlich gar nicht diese Zeitmaschine bauen, um zurückzureisen zu diesem Zeitpunkt und das zu verhindern. Und das würde wieder ein Paradoxer sein. Und jetzt ist die Idee, okay, aber irgendwie würde das Universum oder die Raumzeit sich so verändern, dass die Bahn geschlossen bleibt. Das heißt zum Beispiel, entweder verhindere ich zwar, dass sich da jemand ansteckt, aber ich infiziere mich selber mit Corona, weil ich das verhindern wollte und bin dann selber Patient Null, aber sterbe nicht, überlebe dann zum Beispiel. Ja, und will das dann im Nachhinein verhindern. Oder aber ich verhindere zwar die Ansteckung von Patient Null, aber stattdessen steckt sich halt wer anders an. Ja, das wäre so eine andere leichte Alternative, die man sich vorstellen kann. Wie gesagt, das sind nur Gedankenspiele, das ist jetzt nicht die konkrete Physik, sondern die konkrete Physik heißt nur, es gibt diese Dynamik in der Raumzeit, die solche Kurven automatisch geschlossen hält, wenn ich die richtigen Kurven wähle. Und sie erlaubt gleichzeitig eine Variation dieser Kurven, die im Prinzip dafür spricht, dass man trotzdem noch freien Willen hat. Dass ich trotzdem noch sagen kann, hey, ich mache in der Vergangenheit das, was ich mir vornehme. Und dass ich nicht nur in die Vergangenheit reise und dann eine Sache machen kann, die halt konsistent ist oder so. Sondern ich habe trotzdem einen freien Willen oder zumindest eine Art von freien Willen. Es könnte sein, dass wenn die Raumzeitkrümmung zu stark wäre, dass das nicht realisiert werden kann, dass ich in der Tat dann gar nicht erst dazu in der Lage bin, das auszuführen. Das heißt, ich könnte quasi gar nicht meinen Großvater töten. Da würden die Zustände würden einfach so sein, dass ich es nie schaffe, den Großvater zu töten, wenn es nicht irgendwie möglich wäre, dass ich dann später doch noch geboren werde. Wie auch immer man sich das vorstellen will.
Das geht ja leider nicht das Problem, dass man erstmal solche geschlossenen Kurven erzeugen müsste, um wirklich eine Zeitreise zu machen. Aber natürlich ist es vorstellbar, dass man vielleicht leichte oder kleine Modellsysteme erschaffen kann, wo man das mal an einfachen Beispielen durchrechnen kann oder vielleicht auch irgendwie mal testen kann. Auf jeden Fall.
Genau, also so mit einem Photon oder mit einem Teilchen oder so vielleicht erstmal durchrechnen und gucken, würde es überhaupt theoretisch gehen. Der große Befund, den man jetzt hier wirklich theoretisch geleistet hat, ist halt, wie man um diese Paradoxa herumkommt. Und deswegen geht eigentlich die Meinung hier so oder sollte jetzt zumindest schwenken von Zeitreisen sind eigentlich unmöglich, weil das Paradoxa werden irgendwie vom Universum verhindert, zu doch, die sind wahrscheinlich möglich, wir können es nur noch nicht. Und das finde ich einen sehr, sehr, sehr großen, interessanten Schwenk, den man da auf einmal gemacht hat, zu einem neuen Status von Zeitreisen. Und deswegen wollte ich das auch gerne teilen mit allen. Ich finde es mega spannend.
Auf jeden Fall sehr interessant. Das, was ich rausgesucht habe, ist ein bisschen, sagen wir mal, praktischer. Ein bisschen mehr Sachen, die man heute schon kann und die sehr interessant sind und sehr große technische Herausforderungen beinhalten. Und zwar geht es um OSIRIS-REx. Das ist eine NASA-Mission. Und zwar geht es dabei um Studien zum frühen Sonnensystem. Also die Frage, wie ist unser Sonnensystem entstanden, woraus bestand es am Anfang und was können wir darüber lernen über die Entstehung der Erde und halt all diese ganz vielen Details, die man so sich fragt über unsere Herkunft. Und was man gemacht hat, ist, man hat diese Raumsonde losgeschickt und sie fliegt zum Asteroiden Bennu. Bennu ist ein relativ kleiner Asteroid, keine 500 Meter Durchmesser, ist so ein sehr alter Asteroid, also aus Material aus dem frühen Sonnensystem, deswegen eben so interessant, weil man da sieht, wie früher diese protoplanetare Scheibe aussah, aus welchen Materialien die bestand. Und Bennu ist halt so ein übrig gebliebener Klumpen aus Geröll und Gestein. Gibt sehr schöne Fotos von der Raumsonde, also solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Faszinierend zu sehen, was da so für Objekte im Sonnensystem rumfliegen. Und da ist diese Sonde jetzt hingeflogen und umkreist ihn schon seit einiger Zeit und kartografiert das alles und macht wunderschöne Bilder. Und das ist alles sehr interessant. Aber der Clou dabei ist jetzt, dass man in der Lage ist, Proben einzusammeln und plant, die wieder zur Erde zurückzubringen. Das hat man schon früher gemacht. Es gibt da Beispiele, wo man Proben von anderen Himmelskörpern eingesammelt hat und zur Erde zurückgebracht hat. Das beste Beispiel ist natürlich der Mond. Da gab es sehr viele Missionen, sowohl bemannte als auch unbemannte, wo man Gesteinsproben eingesammelt hat. Da hat man wirklich viel Materie mitgebracht. Also teilweise bis zu 100 Kilo pro Mission bei den bemannten Raummissionen. Also Mondgestein gibt es einiges. Es gab aber auch schon einen Kometen und einen Asteroiden, den man besucht hat vor ein paar Jahren und da ein bisschen Material eingesammelt hat, aber halt noch nicht von einem Asteroiden, der wirklich von diesem Typ ist, also auch ein bisschen kohlenstoffreicherer, relativ dunkler Asteroid und der eben ja sehr unverändert aus der Frühzeit des Sonnensystems stammt und vermutlich auch aus Fragmenten von so Protoplaneten ist, also wirklich aus dem Material ist, wo früher auch die Planeten dann draus entstanden sind. Und das konkrete Vorgehen ist auch sehr, ja, vielleicht ein bisschen überraschend und sehr interessant. Es war kein klassisches, wir landen jetzt darauf, schaufeln ein bisschen Materie und bringen die dann zurück, sondern es war ein bisschen ausgefeilter. Diese Sonde hat sich dem Asteroiden genähert und hat so einen Rüssel ausgefahren. Mit diesem Rüssel hat sie dann in die Oberfläche so ein bisschen ja, reingerammt und gleichzeitig einen Puls an Stickstoffgas ausgesandt. Und das hat Materie aufgewirbelt. Und diese Materie hat dann die Raumsonde eingesaugt und wird sie dann zurückbringen. Also ein bisschen wie so ein Anpieksen und dann Einsaugen von Materie. Die haben das Touch and Go genannt, dieses Manöver. Ist schon ein passender Name dafür. Und das ist ja gerade vollzogen worden. Sie überprüfen noch, ob sie wirklich Materie einsammeln konnten. Also das Manöver ist auch gefilmt worden, ist auch eine sehr schöne kurze Aufnahme, sehr spannend. Und natürlich müssen sie jetzt gucken, ob sie auch wirklich genug Materie eingesaugt haben. Sie haben genug Stickstoff, um das noch zweimal zu probieren, falls es nicht geklappt haben sollte. Und in ziemlich genau 3 Jahren sollte dann die Sonde so eine Kapsel über den USA abwerfen und dann kann man das einsammeln und dann wird es an Labore weltweit verschickt und dann kann man wunderbar untersuchen, was eigentlich auf diesem Asteroiden los ist, wie der entstanden ist, was er alles erlebt hat, wie Materialien auch verändert wurden, weil sie ja wirklich dem Sonnenwind und kosmischer Hintergrundstrahlung ausgeliefert waren. Also sehr interessant und verspricht sehr viele neue Informationen über unser Sonnensystem.
Ja, eine Sache, die ich mir vorstelle, die vielleicht noch interessant wäre zu erfahren, ist wirklich die genaue Zusammensetzung und die genauen Eigenschaften, weil das ja so ein bisschen beeinflussen könnte, ob es vielleicht irgendwann mal zu einer Kollision kommt zwischen Bennu und der Erde. Das wurde ja schon mehrmals irgendwie überlegt, ob vielleicht Bennu quasi auf dem Kollisionskurs ist, so um das Jahr 2100, 2200 rum. Und es hängt wohl extrem stark von ja diesen unbekannten, genauen, exakten Eigenschaften ab, ob das jetzt zu einer Kollision kommt oder nicht. Es wurde wohl schon berechnet, dass es im Jahr 2135 eventuell zu einem Vorbeiflug kommt von Bennu, der näher dran ist als der Mond der Erde, was dann wiederum die Bahn so verändern könnte, dass es dann irgendwann später doch mal zu einer Kollision kommt, hängt aber, wie gesagt, sehr stark von den Eigenschaften ab. Also ich weiß nicht, wie weit man da momentan schon ist und ob man jetzt mit Hilfe dieser neuen Daten da was Besseres weiß, aber das, glaube ich, wäre sehr interessant.
Vor allem ist natürlich dann auch interessant, wenn man jetzt diese Zusammensetzung kennt. Also es sind ja mehrere Fragen, die man damit noch beantworten kann. Einmal natürlich, wie fest und aus welchem Material ist dieser Asteroid? Könnte man daraus Maßnahmen ableiten, wie man zum Beispiel den Asteroiden ablenken oder zerstören kann, falls er wirklich auf Kollisionskurs mit der Erde kommen sollte?
Ja.
Also er wird wahrscheinlich sehr nah vorbeifliegen. Es kann natürlich sein, dass er auf uns wirklich zurast. Und wenn man dann weiß, okay, das ist relativ grobes, poröses Gestein, da muss man jetzt mit entsprechenden Mitteln versuchen, den zu sprengen und dann kriegt man schöne Meteoritenschauer, dann wäre das natürlich gut zu wissen. Wenn man das dann aber versucht und einfach nur zwei Brocken erzeugt, die plötzlich an zwei Orten auf der Erde großen Schaden einrichten, wäre das sehr schlecht. Also das ist natürlich, das sind wichtige Informationen. Die andere Hoffnung, die man natürlich hat, wenn man so Asteroiden untersucht ist, zu gucken, welche, sagen wir mal, wertvollen oder interessanten Rohstoffe könnten sich da verbergen. Und wäre es dann möglich und vielleicht lohnenswert, irgendwann anzufangen, Asteroiden zu minen, also zu, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, also quasi Rohstoffe zu schürfen auf Asteroiden, also mit Raumsonden Material einzusammeln, was man auf der Erde wunderbar benutzen kann.
Ich glaube, schürfen ist ein sehr schönes deutsches Wort für minen.
Ja, ist aber, klingt sehr, sehr handwerklich angewandt und nicht so, ich fliege mit einer Raumsonde zu Asteroiden.
Wir wollen das Weltall ausbeuten, das ist das, was dahinter
genau,
steckt.
Genau, das ist der Plan. Da gibt es auch, glaube ich, bei einigen Ländern Projekte dazu, die es erforschen wollen. Also das wird wahrscheinlich so der nächste Wettlauf sein im Weltall. Wer kriegt als erstes die Rohstoffe?
Ja, klar, gerade bei den großen Sachen, bei den großen Asteroiden, die teilweise noch irgendwie Gold und so einen hohen Goldanteil haben oder sowas. Es gibt ja diverse, die man sich vorstellen kann, wo man schon bei kleinen Rechnungen sieht, okay, die haben irgendwie, wenn man den komplett ja, alles fördern kann, was da wäre, dann hat man direkt irgendwie, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber es waren irgendwie 10 hoch 5 mal die Goldmenge, die bisher auf der ganzen Welt existiert oder sowas. Was natürlich zu einer riesen Inflation führt und im Endeffekt dazu, dass Gold nichts mehr wert ist. Aber zumindest hat man das Gold noch für alle technischen Anwendungen, dann, die man damit machen will. Ja? Auch wenn Gold als Anlage nichts mehr wert ist, hat man dann keinen Goldmangel mehr, was Schaltung, Platinen und Drähte und sowas angeht. Ja, bisher nimmt man ja vor allen Dingen auch Kupfer bei solchen Sachen, weil es mit das günstigste ist, aber nicht unbedingt, weil es das beste ist. Und wenn man jetzt diese ganzen Rohstoffe aus dem Weltall bekommt, dann sind sie hier nichts mehr wert, weil man genug davon hat, aber man kann die besten Techniken bauen mit den besten Rohstoffen. Das wäre zumindest aus technischer, physikalischer Sicht sehr, sehr sinnvoll.
Ja, und außerdem, also wenn man es wirklich mal ernst nimmt, ob man jetzt Gold als Währungsstandard hat oder das einfach komplett abstrakt macht, ist ja eigentlich auch egal, also meiner Meinung nach.
Ah, Gold ist ja schon lange nicht mehr wirklich ein Währungsstandard, aber ich glaube, darüber müssen wir jetzt wirklich nicht reden. Gibt ja nur noch so wenig Prozent an Goldreserve und so. Naja, ja, wollen wir zu den Fragen übergehen?
Würde ich sagen. Auf jeden Fall nochmal der Tipp, also guckt euch unbedingt die Bilder und Videos zu Osiris Rex an. Super spannend und interessant, kann ich nur empfehlen.
Ja, gibt es ja wirklich tolle Videos. Guckt euch die auf jeden Fall an, können wir leider in dem Podcast nicht zeigen, ja.
Hätten wir jetzt einen kann man Video, natürlich beschreiben.
Video-Podcast oder so, dann ja. Gut, ihr findet das auf jeden Fall. Gibt es einfach mal bei YouTube ein und dann findet ihr ein paar schöne Videos. Gut, ich gehe einfach mal zu den paar Fragen, die wir haben. Und zwar die Fragen nochmal ganz allgemein vielleicht. Ihr könnt uns Fragen schicken zu den Folgen, die wir gemacht haben, wenn euch da Ideen kommen oder wenn ihr Sachen nicht verstanden habt. Aber auch zu anderen, ja, physikalischen Themen, die euch so in den Sinn kommen. Wir versuchen alles zu beantworten, entweder direkt per Mail oder so, dass wir dann direkt die Antwort schicken. Oder wenn wir glauben, es ist spannend genug für den Podcast, dann erzählen wir es auf jeden Fall im Podcast. Ihr könnt uns erreichen per Mail über physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Oder über unsere Social Media Kanäle, Facebook und Instagram. Ich glaube, physik-geplänkel, ihr findet uns schon. Könnt ihr uns dort gerne auch schreiben. Ja, die erste Mail hat uns erreicht von Rainer. Vielen Dank dafür. Und zwar geht es, Moment, ich muss jetzt immer on the fly quasi immer die Mails öffnen und gucken, dass ich nicht alles vorlese, sondern dass ich die Frage halbwegs vernünftig zusammenfasse. Es geht um im Prinzip diese super massenreichen schwarzen Löcher im Zentrum, zum Beispiel unserer Milchstraße, aber auch im Zentrum von anderen Galaxien. Und wir hatten ja auch selber in der Folge darüber berichtet, jetzt gerade natürlich, wo es um den Nobelpreis geht, wo Sagittarius A. Stern quasi die Findung davon oder die Findung, die Beobachtung der Sterne um Sagittarius A. Stern, die dazu geführt hat, dass man viel mehr über das große schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße wusste, dass die jetzt zum Nobelpreis geführt hat. Und die Frage ist im Prinzip, woher weiß man eigentlich, dass das ja wirklich ein schwarzes Loch ist? Ich meine, man verfolgt ja eigentlich nur diese Sternbahnen um das schwarze Loch herum und schließt dann auf das schwarze Loch selber. Ja, aber es muss ja gar nichts im Zentrum sein. Zum Beispiel kann ich mir auch ein Doppelsternsystem angucken. Da drehen die sich umeinander, ohne das, was in der Mitte ist. Also wieso, woher weiß man denn, dass die sich nicht einfach umeinander drehen, aber da gar nichts in der Mitte ist, sondern dass die das aufgrund von ihrer Eigendynamik tun?
Ja, und da hilft einem natürlich die Mathematik wieder weiter. Also Physik ist ja nicht nur, ich habe eine Beobachtung und ich kann jetzt ungefähr erklären, was da qualitativ passiert, sondern ich kann es ja wirklich quantitativ machen. Ich kann ja wirklich ausrechnen, welchen Orbit hat dieser Stern genau. Und wir kennen die Gravitationsgesetze und dann kann man sagen, okay, wenn der jetzt diesen Orbit hat mit dieser Geschwindigkeit, dann muss da eine Masse präsent sein, die in dem Fall jetzt ein paar Millionen Sonnenmassen hat. Also eine extrem große Masse. Wenn alleine die Sterne umeinander kreisen würden und um quasi so ein virtuelles Zentrum, wäre das natürlich eine andere Dynamik. Und man kann das eben durch genaue Messungen unterscheiden, ob die einfach nur in einem Mehrfachsternsystem sich umeinander bewegen oder ob die mal eben auf einige Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, wenn die an dieser riesigen Masse nah vorbeifliegen. Und das ist einfach der Weg, wie man sowas feststellt. Natürlich gibt es noch andere Hinweise, wenn man zum Beispiel eine Materiewolke hat, die dann eingesaugt wird und plötzlich Röntgenstrahlen und Radiowellen aussendet, dann weiß man natürlich, das ist kein normaler Stern, der da einfach ein bisschen mit einer Materiewolke zusammenstößt, sondern das ist wirklich ein schwarzes Loch, das da Materie einsaugt.
Ja, sehr gut erklärt. Ich gehe mal weiter und zwar hat uns Ulrich auch eine E-Mail geschrieben und das ist ein bisschen länger. Ich muss sagen, sehr, sehr schön formulierte E-Mail. Der Text war herrlich zu lesen, Ulrich. Vielen Dank. Er ist aber zu lang, um ihn hier komplett vorzulesen. Ich probiere es auch mal thematisch zusammenzufassen. Und zwar geht es so ein bisschen um den sogenannten Perlschnur-Effekt. Ihm ist aufgefallen, gerade bei, wenn man Auto fährt, gerade bei älteren LEDs, die noch so ein bisschen niederfrequenter waren, sodass das Auge das noch halbwegs gut wahrnehmen konnte. Dass wenn man, wenn Autos an einem vorbeifahren oder so, wenn man den Kopf von links nach rechts halbwegs schnell bewegt, dass man dann so eine Art Perlschnur sieht. Das heißt, man sieht nicht nur die beiden Rücklichter des Autos vor einem, sondern wenn man den Kopf halt bewegt oder das Auto schnell an einem vorbeifährt, dann sieht man mehr oder weniger so eine an eine Schnur gezogene verschiedene Lichter, ja, alle horizontal, die einfach dieselbe Größe haben, aber die in der Intensität immer nach außen leicht abnehmen. Ja, das heißt, das muss ja irgendwie damit zusammenhängen, dass das Auge irgendwas da rein projiziert, was da eigentlich gar nicht da ist. Und das ist auch halbwegs gut bekannt, was das denn genau ist und was das verursacht. Und im Prinzip gibt es da ja zwei Effekte, die man sich überlegen muss oder zwei Sachen. Janis, vielleicht kannst du gleich was dazu sagen. Vielleicht sage ich noch einmal vorweg ganz kurz diese zwei Sachen. Also einmal muss man bedenken, was passiert eigentlich, wenn sich das Ganze nicht von links nach rechts bewegt oder ich meinen Kopf von links nach rechts bewege, sondern was ist eigentlich, wenn ich überhaupt eine Lampe habe, und die feuert ihr Licht quasi auf einer Frequenz, die mein Auge vielleicht gerade noch wahrnehmen kann. Dann würde ich so ein Flimmern der Lampe sehen. Ja, dann würde ich sehen, okay, jetzt ist es hell, jetzt ist es vielleicht dunkel, jetzt ist es hell, jetzt ist es dunkel. Das ist durchaus möglich bei irgendwelchen alten Röhrenlampen oder sowas. So, jetzt sagt man, okay, jetzt gehe ich mit der Frequenz ein bisschen drüber, sodass mein Auge es gerade nicht mehr sehen kann. Wie kann ich es jetzt eventuell doch schaffen, dass das Ganze noch wahrgenommen wird. Das heißt, dass ich doch wieder so ein Flimmern sehe bei einer stationären Lampe. Das würde noch nicht zu diesem Perlschnur-Effekt führen. Aber das würde dazu führen, dass ich in der Tat dieses Flimmern sehen kann. Und das kann ich zum Beispiel auch machen, indem ich ein bisschen meinen Kopf drehe, halbwegs schnell hin und her. Denn man muss sich das vorstellen beim Auge. Ich habe im Prinzip diese ganz viele Pixel nebeneinander, ja, wo mein Auge jetzt feststellen kann, okay, da kommt Licht an oder da kommt kein Licht an. Und die können, wenn sie erstmal erleuchtet sind, ja, dann braucht es eine Zeit, bis sie nicht mehr feuern, bis das Ganze wieder nachlässt und bis sie dann wieder ansprechen auf neues Licht. Das heißt, in der Zeit, das beschränkt quasi die Frequenz, die ich sehen kann. So. Aber jeder Pixel, den ich da habe im Auge, wenn man sich das so vorstellen will, als Physiker und nicht als Biologe, der ist quasi für sich genommen. Und die können unterschiedlich an- und ausgehen und unterschiedlich schalten. Das heißt, wenn ich jetzt das eine Photon auf einen Pixel bekomme und jetzt meinen Kopf leicht drehe und das nächste Photon fällt dann auf den Pixel daneben oder auf einen kurz daneben, dann können die zeitlich beliebig nah aneinander sein und ich sehe trotzdem beide. Obwohl ich nicht beide sehen würde, wenn die beide auf denselben Pixel fallen, weil dann der erste noch erleuchtet wäre und noch nicht wieder bereit wäre für den nächsten. Das heißt, durch diese Bewegung des Kopfes kann ich diese hohen Frequenzen im Prinzip so ein bisschen runtermischen und trotzdem das Flimmern dieser LEDs wahrnehmen. Und das führt noch nicht direkt zu diesem Perlschnur-Effekt, da kommt gleich noch ein anderer Schritt hinzu. Aber das ist ein großer Teil davon, den man braucht.
Genau, das ist quasi.
Vielleicht kannst du diesen.
Das ist quasi ein Trick, wie man die Todzeit im Auge umgeht. Das sind ja immer chemische Prozesse, die da ablaufen, wenn das Licht auf so einen Fotorezeptor trifft. Dann wird da ja ein Impuls ins Nervensystem geleitet, der sagt, okay, ich sehe da was. Und dann muss es sich ja erstmal regenerieren, damit es die Empfindlichkeit wieder besitzt. Und wie du schon gesagt hast, wenn man dann einfach die aufeinanderfolgenden Pulse an unterschiedlichen Orten wahrnimmt, dann kann man das quasi, ja, was zeitlich gestaffelt ist, räumlich auflösen. Wo die einzelnen Rezeptoren zu langsam für wären, schafft man es dann eben durch dieses Schwenken dann die einzelnen nächsten Pulse noch aufzulösen. Und diese Todzeit, also diese Regeneration, das ist auch so ein bisschen die Erklärung dafür, wie es zu diesem Perlschnur-Effekt kommt. Denn natürlich ist es nicht so, dass da ein Impuls kommt. Das Auge sieht dann kurz einen Lichtpuls und sagt dann, okay, ich warte jetzt kurze Zeit und dann kann ich wieder einen Lichtpuls aufnehmen, sondern diese Reizweiterleitung, die schwächt langsam ab. Das heißt, es gibt einen Impuls für diesen Seheindruck und dann lässt das so langsam nach. Das sind dann diese Nachbilder, die man ja im Auge hat. Wenn man zum Beispiel mal eine helle Lichtquelle geguckt hat und dann die Augen schließt, dann sieht man ja immer noch so ein Negativbild von dem, was man gesehen hat, weil eben da immer noch Aktivität in den Sehzellen ist und das muss ich erstmal beruhigen. Und genau das Gleiche passiert dann, wenn ich jetzt über diese flackernde Lichtquelle schaue. Dann sehe ich den ersten Puls auf einem Fotorezeptor, drehe mich weiter, sehe den zweiten Impuls auf einem anderen Fotorezeptor, aber der erste Fotorezeptor zeigt natürlich immer noch ein bisschen Aktivität, hat also immer noch so ein bisschen Nachleuchten. Und wenn ich das dann eben ganz schnell mache, sammle ich diese zeitlich gestaffelten Impulse als immer schwächer werdende Nachbilder auf benachbarten Fotorezeptoren. Und das ergibt dann diese Perlschnur. Das heißt, wenn man sich jetzt ganz geschickt anstellen würde und den Kopf irgendwie dabei drehen würde, könnte man auch Spiralmuster erzeugen oder sonstige Bilder malen mit diesen ganzen nacheinander aufeinanderfolgenden Nachbildern. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Effekt. Ich hatte da schon mal von gehört, aber das ist nichts, womit man sich so alltäglich beschäftigt. Deswegen war das eine sehr schöne Frage. Es gibt auch Methoden, wie man zum Beispiel die Lampen, die am Netzstrom hängen und auch mit 50 Hertz teilweise moduliert werden, wie man das mit dem bloßen Auge sehen kann, was man ja normalerweise, wenn man auf eine Lampe schaut, nicht sieht. Aber auch da, wenn man den Kopf schnell bewegt oder auch irgendwas davor bewegt, was einem quasi ein räumlich aufgelöstes Muster auf dem Auge erzeugt, zum Beispiel so ein Gitter oder so, wenn man das schnell davor bewegt oder die Hand schnell davor,
damit winkt. Ihr müsst euch dabei übrigens vorstellen, wie Janis gerade seine Hand vor seinen Augen offen hat und ganz, ganz schnell hin und her bewegt, während er das sagt. Sieht über Skype sehr lustig aus.
Auch da dieses Abdecken von den Fingern vor dem Auge abwechseln mit den Lücken, wo dann wieder Licht durchkommt, kann eben diese gleichen Effekte verursachen und einen Frequenzen sehen lassen, die normalerweise einfach weggemittelt werden würden vom Auge.
Sehr, sehr spannende Frage auf jeden Fall. Ich gehe mal weiter zu Adrian und der hat uns im Prinzip drei, ja, kürzere Fragen gestellt. Beziehungsweise da es drei sind, werden wir, glaube ich, ein bisschen kürzer darauf eingehen. Man kann ja auf jede Frage im Prinzip beliebig lang eingehen und auch eine ganze Vorlesungsreihe darüber halten. Mehr oder weniger bei jeder Frage zumindest. Und zwar die erste Frage, ich versuche das wieder mal ein bisschen zusammenzufassen. Obwohl die ist so kurz, die lese ich einfach mal vor. Er fragt, wäre es möglich, dass es anstatt der dunklen Energie eine weitere Grundkraft gibt, aber in unseren messbaren Skalen so klein ist, dass wir sie nicht messen können? Oder gibt es noch weitere messbare Sachen als die Rotverschiebung, welche auf die beschleunigte Expansion des Universums hindeuten?
Ja, ist auch eine sehr, sehr gute Frage und auch eine Frage, wo es Forschung zu gibt, natürlich. Also Physiker sind schon auf die Idee gekommen, dass es möglicherweise mehr fundamentale Naturkräfte geben könnte und suchen danach. Und das Problem ist natürlich dabei, man weiß ja, wie so eine Kraft aussehen müsste, damit sie auf großen Skalen diese Effekte hervorrufen kann, die wir jetzt der dunklen Energie zuschreiben. Und dann kann man sich überlegen, mit mathematischen Modellen, wie groß müsste diese Kraft sein im Sonnensystem zum Beispiel oder auf der Erde und müsste sie messbar sein oder nicht. Und je nach Vorhersage kann es natürlich sein, dass man dann sagt, okay, wenn eine fünfte Kraft das Universum und seine Ausdehnung beschreibt, müsste sie auch messbar sein auf der Erde und wir haben sie nicht gemessen. Also es gibt Experimente, die nach sowas suchen und bisher hat man da nichts gefunden. Und ich denke, in den meisten Modellen wäre es halt so, dass man, wenn es diese Kraft gäbe und sie die Expansion des Universums treiben könnte, sie auch mit sehr präzisen Messungen auf der Erde messbar sein müsste. Wahrscheinlich gibt es da Möglichkeiten, dass das nicht der Fall ist und es gibt da Theorien dazu, die sowas beinhalten. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach wäre es möglich, das hier zu messen, wenn es so stark wäre und bisher ist es nicht der Fall. Die Rotverschiebung ist natürlich der Hauptweg, wie man vermisst, wie stark diese Expansion passiert. Je weiter man in die Vergangenheit schaut, desto mehr hat sich das Universum natürlich ausgedehnt und das kann man relativ gut, ja, an so einer, ja, wie mit so einem Lineal quasi messen und dadurch diese Expansionsrate ermitteln. Mittlerweile haben wir ja auch Gravitationswellensignale aus relativ großer Entfernung. Das ist dann natürlich ein anderes Signal, das aber auch rot verschoben ist. Das kann da so ein bisschen eine andere Referenz noch zugeben. Und es deutet alles auf eine ähnliche Geschichte des Universums hin. Die andere Art, wie man es also komplett unabhängig davon anschauen kann, ob es dunkle Energie gibt, ist natürlich die Energiedichte. Wir wissen ja, die ganze baryonische Materie im Universum hat eine gewisse Energiedichte durch ihre Präsenz. Und wir vermuten, dass es dunkle Materie gibt, die einen wesentlich größeren Anteil hat und auch eine gewisse Energiedichte hat. Und wir haben Messungen davon, wie die Gesamtenergiedichte im Universum sein muss oder ist, was vor allem auch damit zusammenhängt, ob das Universum flach ist oder gekrümmt ist. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel den kosmischen Mikrowellenhintergrund anschaut und das die räumliche Verteilung von den Schwankungen davon, dann kriegt man ein Maß dafür, wie viel Energiedichte insgesamt da sein muss und wie viel Energiedichte der baryonischen Materie zugeschrieben werden kann und wie viel Energiedichte der dunklen Materie zugeschrieben werden kann. Und da ist eben ein großer Anteil, über 70% Energiedichte, die weder dem einen noch dem anderen zugeschrieben werden können. Und das ist das, was wir annehmen, dass die dunkle Energie darstellt. Das heißt, wir wissen, da scheint eine Energiedichte zu sein. Und irgendwie hängt das damit zusammen, dass das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Und es gibt relativ einfache Modelle, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte. Deswegen vermuten wir, dass es die dunkle Energie gibt.
Ja, sehr schön. Und alles andere als kurz, aber
es ist halt dafür ein schwieriges umso genauer. Thema.
Vielen Dank. Ja. Ist ja auch eine sehr spannende Frage. Genau, zweite Frage geht so ein bisschen noch mal um die Unendlichkeit des Universums. Und zwar geht es ja darum, wie man sich diese Unendlichkeit eigentlich vorstellen kann. Das ist ihm nicht ganz klar. Und zwar kann man sich die entweder als eine Unendlichkeit vorstellen, dass man quasi unendlich lang in eine Richtung gehen kann und es nie zu einem Ende kommt. Oder kann man sich die vielleicht so vorstellen, dass es unendlich viele Teilchen und unendlich viel Energie im Universum gibt? Was ist normalerweise damit gemeint? Er schreibt auch noch weiter, wenn wir nur das beobachtbare Universum beurteilen können, warum kann man dann trotzdem sagen, dass es unendlich groß ist? Das erscheint mir irgendwie unlogisch. Das sind zwei Fragen in der Tat, die man so ein bisschen getrennt beantworten kann. Erstens, ja, also natürlich, wenn wir jetzt nicht über das beobachte Universum sprechen, das ist natürlich endlich und hat auch nur eine endliche Materieanzahl und Energiedichte und so weiter und insgesamt Energie. Also beobachte Universum heißt immer alles, das uns seit dem Urknall quasi erreicht haben kann. Über alles andere können wir ja gar keine Aussagen machen. Da wissen wir nichts drüber, ist ja physikalisch überhaupt nicht messbar. So, und jetzt kann man sagen, okay, was meinen wir denn, wenn wir überhaupt sagen, das Universum ist wahrscheinlich unendlich oder wenn Physiker mal sagen, es wäre unendlich, obwohl das eigentlich keine richtige physikalische Aussage ist, sondern die wirkliche Physik ist ja die Physik oder die Idee des Messbaren, der Messung der Natur. Und das geht immer nur um das beobachtbare Universum. Alles andere ist nicht messbar und deswegen eigentlich auch gar keine Physik. Das ist dann eine Art Metaphysik oder eine Philosophie oder so, wenn man so will. Aber trotzdem sagen ja Physiker sehr oft, das Universum ist wahrscheinlich unendlich groß und man meint eigentlich beides. Also wenn man das so sagt, meint man eigentlich schon, ja, man kann in eine Richtung unendlich lange gehen und ja, es gibt auch unendlich viel Materie, unendlich viel Energie und so weiter. Also eigentlich meint man beides, wenn man denn überhaupt darüber redet und nicht einfach sagt, nee, wir sind Physiker, wir machen gar keine Aussagen über das ganze Universum. Du schreibst ja selber, ja, es erscheint ja irgendwie unlogisch, wie kann man das überhaupt machen? Ja, also es ist in der Tat ein bisschen unlogisch. Man kann es nicht wirklich machen. Ja, es gibt so ein paar Indizien. Man kann zum Beispiel gucken, ist das beobachtbare Universum auf großen Skalen, ist das irgendwie gekrümmt oder nicht? Und dann sieht man bisher bei allen Messungen, die man so machen kann, auch in der kosmischen Hintergrundstrahlung und so, nee, das ist alles komplett flach. Und wenn die Raumzeit komplett flach ist, dann lässt das unter anderem schließen, dass es wahrscheinlich auch unendlich ist. Weil dafür, dass eine Raumzeit nicht unendlich ist, ist sie wahrscheinlich auf irgendwelchen Größenskalen, die wir natürlich überhaupt nicht abschätzen können, zum Beispiel gekrümmt. Also es könnte zum Beispiel eine große Art von Kugel sein in höheren Dimensionen oder sowas. So dass man dann ganz lange in eine Richtung geht und vielleicht irgendwann wieder da ankommt, wo man mal gestartet ist.
Wobei man ja dazu sagen muss, wenn das der Fall ist, hat man natürlich das Gefühl, das ist ja endlich, weil ich in eine Richtung weggehe und ich komme quasi aus der anderen Richtung wieder an den gleichen Startpunkt, aber mich hält ja nichts davon, nichts auf, einfach weiterzugehen in diese gleiche Richtung und immer wieder an dem gleichen Startpunkt anzukommen. Das heißt, es ist schon eine gewisse Art von Unendlichkeit, auch wenn es auch wenn man wieder an den gleichen Punkt zurückkommt. Also ja, das ist so ein bisschen so eine Mischform, wo man unendlich weit in eine Richtung laufen kann, aber trotzdem immer wieder am gleichen Punkt ankommt.
Ja, es gibt sogar auch eine Mischform von Metriken oder des Universums, die man sich theoretisch vorstellen kann, wo man ein nicht unendlich großes Universum hat, aber in diesem nicht unendlich großen Universum trotzdem quasi Wege gehen kann, die unendlich lang sind, die quasi nie wieder am Startpunkt ankommen und so. Solche Ideen gibt es auch, ja, aber das meint man normalerweise, wenn man jetzt einfach nur über das unendlich große Universum redet, nicht. Dann meint man wirklich, ja, das ist unendlich groß, weil wir bisher sehen, ja, das Universum ist komplett flach. Aber es kann natürlich sein, dass wir nur einen sehr, sehr ganz, ganz, ganz kleinen Ausschnitt sehen und dass diese Größenordnung, auf der das gekrümmt ist, so viel größer ist, dass wir die einfach nicht messen können, nicht wahrnehmen können. Ja, da können wir dann natürlich auch keine Aussage drüber treffen. Und deswegen ist es auch eigentlich so, dass man sagt, okay, von uns aus gesehen sieht es momentan so aus, als sei es flach und unendlich groß. Aber wie es wirklich ist, können wir nicht sagen. Ist nämlich außerhalb des Messbaren und damit eigentlich auch gar keine Physik mehr.
Ja. Pseudophysik oder Metaphysik nennt man das dann, glaube ich.
Ne? Metaphysik meistens. Ja, Metaphysik und Pseudophysik sind, glaube ich, nicht dasselbe. Ich glaube, Metaphysik ist ein bisschen ernster zu nehmen. Da macht man sich einfach weiterführende philosophische Gedanken meistens. Pseudophysik ist, glaube ich, einfach Physik mit Halbwissen oder so.
Das Problem ist, dass die Sachen teilweise sehr, sehr schwer zu unterscheiden sind.
Ja, manchmal schon, ja. Ja. Die letzte Frage von Adrian geht, da ein kleiner Themenwechsel. Da haben wir schon öfter drüber geredet, deswegen will ich das nur grob anschneiden, weil ich auch gerade nicht mehr die Folgen im Kopf habe, wo wir da mal drüber geredet haben. Und zwar geht es um die Quantenmechanik. Es geht um die quantenmechanische Wellenfunktion, die eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Teilchen gibt. Und hier geht es jetzt so ein bisschen um den Kollaps der Wellenfunktion. In der Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik, da sagen die Physiker, ja, wenn ich eine Messung mache an einem Zustand, dann kollabiert die Wellenfunktion. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeitsverteilung kollabiert zu einem Zustand, zu einem Ort oder zu einem Impuls oder so, und den messe ich dann. Und alles andere ist verloren gegangen, dieser Wellenfunktion. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen die klassische Frage eigentlich dazu. Wie genau muss man sich so eine Art der Messung vorstellen? Muss da Bewusstsein involviert sein? Muss irgendwie ein Experimentator dabei sein, damit das überhaupt zusammenfällt? Muss irgendwer von außen das beobachten? Und dann geht es sogar in seiner Frage noch ein bisschen weiter, ein bisschen zu groß gedacht, finde ich, damit als das Physiker das beantworten können. Und sagt, kann eigentlich das ganze Universum quasi in einer Wellenfunktion vorliegen? Wenn es einen außenstehenden Beobachter gibt, also irgendwie einen Gott oder so, der das Ganze dann beobachtet und dann erst zu einem Kollaps bringt oder so. Also hier wird es ein bisschen zu groß und zu skurril. Das ist keine messbare Physik an der Stelle. Aber der Name Kopenhagener Deutung sagt ja eigentlich schon, das ist nur eine Deutung. Das ist nämlich dieses klassische Problem, was wir haben. Wir haben die Physik, die Sprache der Physik ist eigentlich die Mathematik und nicht Deutsch oder Englisch. Und wenn man über die Mathematik reden will, dann muss man eigentlich die Formel aufsagen. Und das ist die Physik. Das steckt dahinter. Mehr nicht. Alles, was wir da rein interpretieren, ist eigentlich Philosophie. Also wenn wir jetzt sagen, diese und diese Messung ist ein Teilchen oder dieses und dieses mathematische Symbol ist ein Teilchen oder ein Impuls oder eine Geschwindigkeit und so weiter, das ist eigentlich, da gibt es ganz viele im Prinzip Philosophien, Philosophierichtungen, die dann genau gucken, so Erkenntnistheorie und so weiter, was gibt es denn, was ist eigentlich Realität, was ist nicht Realität, was ist nur Mathematik? Ja, dann gibt es die großen Fragestellungen, beschreibt die Mathematik die Natur oder ist die Natur Mathematik? Aber man kann Mathematik ist logisch aufgebaut und man kann es nicht auf verschiedene Weisen deuten. Sprache leider nicht. Sprache kann man auf viele verschiedene Weise deuten. Das heißt, die Mathematik ist klar der Quantenmechanik und extrem genau nachgewiesen in ihren Grenzen. Ja, aber was jetzt genau damit gemeint ist, was genau diese Wörter bedeuten, das ist nicht so klar.
Es gibt da an der Stelle noch eine zweite Ebene. Und zwar nicht nur die Deutung der Quantenmechanik, sondern die Anwendbarkeit der Quantenmechanik. Und die große Frage ist ja, gibt es eine Größenskala, eine Systemgröße, eine Materiegröße, ab der die Quantenmechanik einfach nicht mehr anwendbar ist für dieses Objekt? Oder kann wirklich alles mit allem verschränkt sein? Kann der Experimentator wirklich Teil vom Experiment sein? Und wenn dann jemand, das ist dieses Beispiel von Wigners Freund, wo einer im Labor steht und eine Messung macht, und er aber mit seinem Messapparat quasi in einem Überlagerungszustand ist und erst wenn jemand in dieses Labor geht und ihn fragt, was er gemessen hat, bricht die Messung zusammen, aber dann ist er ja auch wieder verschränkt und so kann man das immer weiter spinnen. Das ist ja diese eine Idee. Die andere Idee, dass es einfach so eine fundamentale Dekohärenz gibt. Das heißt, quantenmechanische Zustände lösen sich einfach irgendwann auf, wenn das System zu groß wird, wenn zu viele oder Teilchen da drin sind, wenn Wechselwirkungen stattfinden, wenn zu viel Gravitation ins Spiel kommt. Und das sind ja diese großen Fragen, an denen gerade viel geforscht wird. Zum Beispiel gibt es ja in Wien eine Arbeitsgruppe, die versuchen, immer größere Moleküle in quantenmechanische Superpositionszustände zu bringen, also zu delokalisieren, und also Doppelspalt- oder Mehrfachspaltversuche damit zu machen, um zu gucken, wann versagt die Quantenmechanik, wann schafft man es nicht mehr, Teilchen, die wirklich groß sind, aus vielen tausend Atomen bestehen, quantenmechanisch zu beschreiben. Kann man eigentlich Viren überlagern und interferieren lassen? Auch das hat man ja schon geschafft mit kleineren Teilchen. Geht das auch mit Bakterien? Geht das mit größeren Lebewesen? Oder wann hört das auf? Und das ist eine dieser Fragen, wann die Quantenmechanik quasi ihre Anwendbarkeit verliert oder ob sie auf allen Größenordnungen anwendbar ist.
Genau, also ganz allgemein nochmal, um auf die Frage nochmal ein bisschen konkreter einzugehen. Man geht nicht davon aus, dass es ein wirkliches Bewusstsein braucht oder so, um das Ganze kollabieren zu lassen, sondern diese Informationen des Ergebnisses müssen irgendwie der Außenwelt zur Verfügung stehen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also wenn ich quasi eine Messung mache, die die Informationen festlegt und auch irgendwo speichert, sodass die der Außenwelt mitgeteilt werden, das ist im Prinzip so eine Art Messprozess. Ja, wenn es jetzt so ein bisschen nochmal über das Wort der Deutung gibt, es gibt auch andere Deutungen der Quantenmechanik, zum Beispiel die Viele-Welten-Theorie oder so, die sagt, okay, die Wellenfunktion zerfällt nicht, sondern bei jeder Messung teilt sich die Wellenfunktion auf in unendlich viele Universen, die dann alle Ergebnisse jeweils einzeln beinhalten und so weiter. Und man kann diese verschiedenen Deutungen nicht unterscheiden physikalisch durch Messungen, weil sie dieselbe Mathematik beschreiben. Das heißt, es ist physikalisch dasselbe. Das andere fragt nur, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Und da haben sich halt in Kopenhagen damals ganz, ganz viele berühmte große Physiker zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir haben jetzt diese Quantenmechanik und wir müssen jetzt auch mal so ein bisschen nach außen versuchen, dieses Wissen zu vermitteln und zu kommunizieren, was das eigentlich bedeutet. Und da mussten sich überlegen, okay, wir haben hier die Mathematik, aber wir können den Leuten jetzt nicht einfach einen Haufen Formeln mitteilen und sagen, hier, das ist jetzt das Neueste. Sondern was bedeutet das? Lass uns mal das Wahrscheinlichste, das für uns Wahrscheinlichste überlegen und das der Außenwelt kommunizieren. Und das haben sie gemacht und das ist diese Kopenhagener Deutung. Die Mathematik ist überprüft, die Deutung kann man nicht überprüfen. Das ist einfach eine Art, sich die Mathematik vorzustellen. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut erklärt. Wenn nicht, schreibt uns ruhig nochmal. Oder Adrian vor allen Dingen, aber auch gerne andere. Ganz kurz zu Wigners Freund, du hast das angesprochen, mit dieser Riesenwellenfunktion des Universums und so. Wir haben darüber noch ein bisschen ausführlicher geredet. Ich habe es kurz nebenbei rausgesucht. Es war Folge 74, Gedankenexperimente. Da war das eines dieser Gedankenexperimente. Ah. Könnt ihr gerne nochmal nachhören, falls ihr euch dafür interessiert. Folge 74.
Mittlerweile gab es auch Experimente dazu, wo man das versucht hat, mit, ich glaube, Photonen nachzustellen. Also so ein Szenario aufzubauen, wie Wigners Freund, um eben zu überprüfen, ob das auf die eine oder die andere Art passiert. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das Ergebnis war.
Okay, wir haben noch zwei weitere Fragen, die ich jetzt gerne heute ansprechen möchte. Sind auch schon fast wieder, ich sag mal, eine Stunde dabei. Ich glaube, so um die 50 Minuten oder so haben wir.
Und wir haben gedacht, das wäre eine kurze Folge, weil wir jetzt nicht ganz so viele Themen, also nicht ganz so ausführliche Themen machen und nur ein paar Fragen dazu.
Ja, Fragen dauern immer ein bisschen, aber sehr gerne machen wir das. Und ich meine, da ihr immer mehr und mehr Fragen schickt, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass unser Podcast von immer mehr und mehr Leuten gehört wird, was uns extrem freut. Deswegen freut uns natürlich auch, dass immer mehr und mehr Feedback kommt. Und wir haben kein Problem damit, sehr, sehr viel Zeit damit zu verbringen, eure Fragen zu beantworten. Zumal wir ja, wie gesagt, immer probieren, es auch so zu machen, dass jeder was davon hat und nicht nur die Fragensteller selber. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal dazu übergehen müssen und nicht mehr alle Fragen zu beantworten, sondern noch welche rauszusuchen. Bisher kriegen wir es noch einigermaßen hin. Einige beantworte ich einfach immer direkt schriftlich. Dann müssen wir die auch nicht im Podcast ansprechen. Aber wenn ich dafür auch nicht mehr genug Zeit habe, dann müssen wir uns mal was überlegen. So, die letzten beiden Fragen. Eine hat uns noch per E-Mail erreicht. Die letzte Frage hat uns dann per Insta-DM erreicht. per E-Mail von eine Frage von Yannick. Und zwar ist es auch wieder ein bisschen länger. Ich probiere es mal ein bisschen zusammenzufassen wieder. Und zwar geht es ein bisschen um, ja, es geht um im Prinzip um Zeitdilatation. Also es geht hier um relativistische Effekte. Und ja, sich schnell bewegende Objekte, für die vergeht ja von außen gesehen die Zeit langsamer als für langsam bewegte Objekte. Das ist so die relativistische Zeitdilatation. Ja, je schneller ich mich bewege, desto langsamer geht für mich die Zeit, wenn ich mir das Ganze von außen angucke, von einem entfernten Beobachter quasi. Und die Frage ist jetzt, ja, was passiert eigentlich, wenn ich zum Beispiel eine Scheibe habe? Und diese Scheibe drehe ich jetzt sehr, sehr, sehr schnell. Also quasi relativistisch schnell. Das muss ja sein, sonst sehe ich gar keinen Effekt. Und ja, da müsste es ja so sein, dass außen bei der Scheibe, also bei sehr großer Entfernung zum Mittelpunkt, sich die Teilchen deutlich schneller bewegen als innen. Ja? Einfach nur, weil die drehen sich ja mit derselben Umdrehungszahl pro Sekunde quasi. Und die außen haben aber einen längeren Weg als die innen. Das heißt, die bewegen sich auch schneller. Da müsste es ja sein, dass die äußeren sich quasi langsamer bewegen, zu, sagen wir mal, einem Beobachter, der entfernt ist und von oben auf die Scheibe drauf guckt, als die inneren. Ja, die Zeit vergeht außen für diesen Beobachter langsamer. Das heißt, was passieren müsste, ist, dass im Prinzip sich das Ganze so ein bisschen wie eine Spirale einkrümmt nach außen hinweg quasi und dass es so eine Spannung innerhalb der Scheibe gibt aufgrund dieser Zeitdilatationseffekte.
Das ist schon auch eine sehr gute und sehr tiefgehende Frage in der Relativitätstheorie. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel Satelliten auf Orbits, die sich schnell bewegen, eine Zeit haben, die, also dass die Uhren, die auf diesen Satelliten sitzen, anders gehen und natürlich auch die Position im Gravitationsfeld auch wieder so ein Faktor ist, der beeinflusst, wie schnell die Zeit vergeht. Das heißt, wenn man sich jetzt diese Scheibe als Beispiel vorstellt und da eine Gravitation hat und die meiste Masse natürlich in der Mitte ist, dann würde es natürlich diesen Effekt, dass es außen die Zeit langsamer vergeht aufgrund der Geschwindigkeit, ein Stück weit aufheben, weil innen aufgrund der größeren Gravitation die Zeit langsamer vergeht. Wenn man das jetzt aber komplett ohne Gravitation sich anschaut und einfach nur auf die Geschwindigkeit guckt, dann wäre es so, dass außen die Zeit ein bisschen langsamer vergehen würde und vermutlich sich das so ein bisschen verdrillen würde. Aber in jedem realistischen Szenario ist das, glaube ich, nicht messbar, weil der Effekt so klein ist. Denn um wirklich relativistische Effekte sichtbar zu haben, also wirklich messbar zu machen, muss man ja schon nicht ganz so weit weg von der Lichtgeschwindigkeit sein. Wenigstens ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit sollte man da schon haben. Und wenn man solche Geschwindigkeiten mit einer rotierenden Scheibe erreicht, dann würde die wahrscheinlich schon lange auseinandergeflogen sein.
Genau, wir haben ja noch andere Kräfte, die wirken. Ja, wir haben ja zum Beispiel Zentrifugalkräfte, die das Ganze nach außen zieht, weil ja jedes dieser Teilchen auf dieser, also Atome in der Scheibe, die man sich so vorstellt, eigentlich gar nicht auf eine Kreisbahn bleiben will, sondern eigentlich geradeaus weiterfliegen will. Und wenn ich das immer schneller und schneller beschleunige, dann hat das irgendwann so viel Energie, dass es geradeaus weiter kann, weil es sich losreißt. Das heißt, diese Zentrifugalkräfte würden eher zu einer Zerreißung führen, als dass es sich verdrillen würde aufgrund von solchen Zeitdilatationseffekten, die, wie du richtig gesagt hast, auch wirklich vor allem mit der Geschwindigkeit zu tun haben und nicht mit irgendwelchen Massen oder so. So sollte man sich das eher nicht vorstellen.
Und was natürlich...
Er fragt...
Genau, darauf wollte ich eingehen. Er hat dann noch gefragt, ob das in unserer Galaxie einen großen Effekt haben könnte, weil wir ja schon relativ viel...
Habe ich noch nicht vorgelesen, aber wir hatten ja vorhin die Frage kurz besprochen.
Haben wir mal kurz gefasst. Und die Galaxie ist ja relativ groß und dreht sich sehr langsam. Also eine Rotation dauert mehrere hundert Millionen Jahre. Also die Rotationsgeschwindigkeit an sich ist sehr klein. Natürlich ist die Bahngeschwindigkeit gerade im äußeren Bereich dann schon ein bisschen größer, weil es doch einiges an Strecke ist, was da zurückgelegt werden muss. Aber es sind ungefähr 250 Kilometer pro Sekunde für die ganz außen noch messbaren Sterne. Und das ist natürlich nur ein Bruchteil von der Lichtgeschwindigkeit. Und ja, das sollte da eigentlich noch keinen so großen Effekt machen, dass das wirklich sichtbar die Struktur verändert. Da spielen ganz andere Effekte eine Rolle.
Nochmal zusammengefasst, die Frage, die da drin steckt, gerade bei der Galaxie, ist ja, bewegen sich die Sterne weit außen in der Milchstraße, bewegen die sich so viel schneller als die inneren Sterne, dass die einfach eine ganz andere Zeit sehen, dass die Zeit für die viel langsamer vergeht im Prinzip. Und deswegen müsste sich das Ganze dann auch so verdrehen. Ja, also die äußeren Bahnen vergehen langsamer, die danach vergehen ein bisschen schneller, danach wieder ein bisschen schneller und ganz innen geht es am schnellsten. Dann würde sich das so in sich verdrillen. Das ist dieser Effekt. Aber wenn man quasi auch außen gar keine relativistischen Effekte hat, weil man einfach ganz weit weg ist von der Lichtgeschwindigkeit, dann wird man auch keine Strukturveränderung aufgrund dessen erwarten, weil alle anderen Effekte, Zentrifugalkräfte, Gravitationskräfte und so weiter deutlich größer sind.
Was natürlich auch noch mit reinspielt, ist, es gibt diesen Effekt, dass sehr große Massen wie schwarze Löcher, wenn die rotieren, die Raumzeit auch verdrillen, also mit sich ein bisschen mitziehen. Das nennt man dann Frame-Dragging oder Lense-Tearing-Effekte. Das heißt, auch da spürt die Raumzeit um so ein rotierendes, schweres Objekt eine leichte Verdrillung. Und auch das ist natürlich ein Effekt, den man beobachten kann. Aber auch der ist nicht für die Struktur in der Galaxie verantwortlich. Das sind eher fluiddynamische oder so Kollisionseffekte und Instabilitäten, warum dann diese Spiralstruktur entsteht.
Und das ist ja auch wirklich dann Effekt, den es nur in der allgemeinen Relativitätstheorie gibt. Diese Idee mit der Zeitdilatation, das ist ja eine rein spezielle relativistische Idee. Da reicht es quasi in die spezielle Relativitätstheorie von Einstein zu gehen. Man braucht eben nicht die Gravitation und all diese komischen Effekte mit, wie du gerade gesagt hast, Frame-Dragging und so zu beachten aus der allgemeinen Relativitätstheorie.
Wobei man natürlich aufpassen muss, weil so eine rotierende Scheibe ja Beschleunigungen enthält, wenn man auf der Kreisbahn bleiben möchte. Das heißt, es geht ein bisschen über diese Standard-spezielle Relativitätstheorie hinaus, die dann normalerweise auf Beschleunigungen verzichtet. Also das
stimmt.
Das dann auch so ein bisschen, das sind immer diese Geschichten, die schon so ein bisschen trickreicher sind und wo man genau hingucken muss.
Es wird ein bisschen komplizierter, wenn man es wirklich ausrechnet, aber wahrscheinlich stimmt das in guter Näherung, so wie wir es sagen. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Kann ja gerne mal wer nachrechnen mit Formeln der speziellen Relativitätstheorie. Ja, gut, ich glaube, das war's für heute. Wenn ihr weitere Fragen habt, schickt sie uns bitte, bitte gerne. Ja, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Ideen habt zu Podcast-Themen, die ihr gerne mal hören wollt von uns, dann lasst es uns auch bitte wissen. Wir haben immer eine Liste und wir brauchen immer wieder Nachschub mit spannenden Themen. Das würde uns extrem helfen und zu guter Letzt am meisten hilft uns immer, wenn ihr diesen Podcast teilt. Ja, wenn der Podcast euch gefällt und scheinbar hört ihr ihn ja bis zum Ende, was sehr außergewöhnlich ist, durch alle Fragen durch und so weiter. Vielen Dank dafür erstmal. Teilt den Podcast doch. Lasst eure Freunde und Familie und so weiter wissen, dass dieser Podcast spannend ist. Ihr kennt bestimmt noch andere, die sich auch für die Welt der Physik interessieren. Das hilft uns natürlich am meisten. Je mehr diesen Podcast hören, umso mehr freut es uns, umso mehr motiviert sind wir auch, umso mehr Feedback erhalten wir, umso mehr Fragen und Themenvorschläge. Das würde uns extrem freuen, wenn unsere Community einfach noch mehr und mehr wächst. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, für diese Woche war es das erstmal. Janis, ich hoffe, wir schaffen es nächste Woche Sonntag einen abzuliefern. Ich bin nämlich die Woche in Urlaub, komme aber Sonntag wieder. Vielleicht kriegen wir das genau hin. Dann würde er ja wahrscheinlich Sonntagabends erst rauskommen, weil ich ihn noch schneiden muss. Vielleicht hier mal ganz kurz angedeutet, wenn ich Sonntagabend nicht mehr schaffe, den zu schneiden, dann könnte es sein, dass er nächste Woche Montag oder Dienstag kommt. Also ein bisschen verzögert, aber ausfallen sollte er eigentlich nicht, wenn nichts komplett schief geht.
Wir bemühen uns.
Gut, dann bis dahin noch eine schöne Woche. Ich werde sie hoffentlich im Urlaub haben mit meiner Frau. Bis dahin, ciao.
Bis zum nächsten Mal.